Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Keine 12% mehr für die Klimapartei, die Grünen. Bei den Jungwählern sogar noch weniger. Absturz von 34 auf 11%. Das Ergebnis der Europawahl ist wohl das deutlichste Signal, dass Klimaschutz in der Bevölkerung momentan so gut wie keine Rolle mehr spielt. Klimaaktivisten können in den Hungerstreik treten, sie werden trotzdem kaum noch wahrgenommen. Und die letzte Generation hat inzwischen sogar ihre Klebeaktionen aufgegeben. Das bringt uns zum Thema unserer heutigen Streitkultur. Ist die Klimabewegung tot? Diskutieren möchte ich das mit Axel Bojanowski, er ist Klimatologe und leitender Wissenschaftsredakteur bei der Welt. Und mit Tadjo Müller, er ist Politologe und Klimaaktivist, Mitbegründer der Gruppe Ende Gelände. Wie immer in der Streitkultur haben Sie beide Gelegenheit für ein kurzes Eingangsstatement und dann geht's in den Austausch der Argumente. Herr Bojanowski, ist die Klimabewegung tot?
Nein, tot sicherlich nicht. Also ich sehe sie in einer Sackgasse. Ja? Also ich sehe, dass sie ein wichtiges Thema forciert hat, die globale Erwärmung. Sie hat es aber leider versäumt, die Mehrheit der Bevölkerung mitzunehmen. Und ich glaube, dass die Bewegung eben viele Leute abgeschreckt hat, was die Europawahl eben gezeigt hat. Und meiner Beobachtung nach macht die Klimabewegung im Wesentlichen zwei Fehler. Also sie fokussiert auf ein sehr enges Spektrum an Lösungen für das Klimaproblem und verunglimpft andere vielversprechende Lösungen, ja, über die wir noch sprechen können. Also ich glaube, dass diese Verengung der Lösung ein Problem ist. Und der zweite Fehler scheint mir, dass viele Klimaaktivisten von gut-böse Rhetorik leben. Ja. Es werden Feinde markiert und je heftiger die verdammt werden, desto größer dann der Applaus der Klimagruppen. Und erst diese Feindseligkeiten erhöhen dann den Status im Klimamilieu. Und wer Brücken bauen will, wird eben aus der Klimabewegung verbannt. Und ich glaube, dass das eben zu kuriosen Widersprüchen führt. Also beispielsweise, dass eben Energiefirmen, die Öl und Gas fördern, also fossile Energie als dunkle Mächte irgendwie verbrämt, attackiert werden, obwohl diese Kritik von der Bevölkerung in Afrika und Asien eben als grüner Kolonialismus gebrandmarkt wird und eben, weil der Bedarf an leicht verfügbarem Erdgas und Erdöl dort eben hoch ist und um Leute aus der Armut zu holen. Das Beispiel zeigt eben, dass die Klimabewegung gerne einem grundlegenden Problem ausweicht. Eben die Umstellung der Energieversorgung wird eben nur funktionieren, wenn es ökonomisch attraktiv ist. Und gerade aber die Rezepte der Klimabewegung sind eben dafür nicht geeignet oder schlecht geeignet. Ja, also Verzicht, Einschränkung, Degrowth, gigantische Subventionen aus Steuergeldern in eine Energiewende mit Wind und Sonne, jetzt in Deutschland eben, das wird in Asien und Afrika kein Land kopieren. Aber nur eine globale Energiewende wird das Klimaproblem eben lösen, was wir ja alle wollen, ja. Und ich finde es extrem traurig, muss ich sagen, dass gerade die Klimabewegung eben so indirekt dazu beiträgt, dass die Lösung eben nicht gelingt. Und über die Lösung wollen wir ja sprechen, wollen das Klimaproblem ja lösen.
Das machen wir, also das Sprechen darüber machen wir heute definitiv. Herr Müller, Ihre Entgegnung, ist die Klimabewegung tot?
Ich würde sagen, dass nicht die Klimabewegung tot ist, sondern dass der Klimaschutz als politisches Projekt tot ist. Er ist tot, weil wir uns als Gesellschaft entschieden haben, dass Klimaschutz viel zu teuer ist und irgendwie auch viel zu anstrengend. Wir hätten nämlich unseren Klimaschutz gerne, so wie man sich einen Butler früher vorgestellt hat, hilfreich, unsichtbar und gehorsam. Aber echter Klimaschutz würde halt bedeuten, unsere Wirtschafts- und Lebensweise fundamental zu verändern. Und darauf haben wir einfach als Gesellschaft keinen Bock, obwohl wir es uns selbst und allen anderen in Paris versprochen haben. Wir sind also als Gesellschaft am Klimaschutz gescheitert. Nicht die Klimabewegung ist gescheitert, sondern die Gesellschaft ist gescheitert an ihren eigenen Versprechungen. Und dafür schämen wir uns. Außerdem haben wir Angst vor der, ja auch vom Herrn Bojanowski anerkannten, sehr, sehr, sehr risikoreichen Zukunft, die da auf uns zukommt. Also Angst und Schuld und Scham sind Dinge, die wir eigentlich gerne verdrängen wollen. Wir wollen sie nicht fühlen, wir retten uns ins Nichtwissen. Und zwar nicht, weil wir, wie der Herr Bojanowski oft sagt, nicht wissen können, sondern weil wir nicht wissen wollen. Und wer steht diesem komfortablen Nichtwissen, ob der schwierigen Realität der Zukunft im Weg? Die Klimabewegung, die erinnert uns mit jeder Aktion daran, dass wir hier gescheitert sind. Und deswegen ist in dem Sinne die Repression, die Kriminalisierung der Klimabewegung der neue Klimaschutz. Immerhin das können wir ja schaffen.
Herr Bojanowski, würden Sie da zustimmen? Sehe die Gesellschaft die Klimabewegung gerne tot, weil sie einfach nervt?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt ja schon seit Jahrzehnten eine hohe Sympathie eigentlich für Klimaschutz. Es gab mal eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage vor 23 Jahren, wo 98% der Deutschen gesagt haben, dass Klimawandel ein großes Problem ist. Und das heißt, das Problem wurde erkannt und die meisten Leute sind willig, es zu lösen und auch was dazu beizutragen. Und das sollte man nutzen, ja. Also diesen guten Willen und die Aufklärung, die letztlich ja über das Problem auch gelungen ist.
Ich finde es immer ganz witzig, wenn Leute sagen, wir haben alle gefragt, ob sie Klimaschutz wollen. Wir haben auch alle gefragt, ob sie Demokratie wollen, ob sie kürzer arbeiten wollen, ob sie keine Steuern zahlen wollen und ob sie mehr Vanilleeis für alle haben wollen. Natürlich sagt man dann ja. Aber wenn nicht realistisch abgefragt wird, was dafür zu opfern ist, dann ist das keine realistische Antwort. Das ist eine sogenannte weiche Mehrheit, die dann abschmilzt, wenn die Leute damit konfrontiert sind, was Klimaschutz wirklich bedeuten würde. Sie haben jetzt vorhin das relativ leicht abgetan, das ist das Ausstieg aus Fossilen wäre ja grüner Kolonialismus. Ein Ausstieg aus Fossilen in Deutschland wäre erstmal kein grüner Kolonialismus.
Es ging ja nicht um Deutschland in dem Fall, sondern
aber es
um Afrika.
Natürlich, ich sage ja, es geht um Deutschland. Wir reden da, wir sind eine am Klimaschutz gescheiterte Gesellschaft. Und zu sagen, dass das daran liegt, dass die Klimabewegung falsch kommuniziert hat, ist total absurd. Klimaschutz bedeutet die fundamentale Transformation unserer Produktion, unserer Lebensweise. Also etwas, wofür die Gesellschaft verantwortlich ist. Nicht, wofür ein paar hunderttausend Leute in der Klimabewegung verantwortlich sind. Und diese Verantwortlichkeit und unser Scham vor dem Scheitern gegenüber dieser Verantwortlichkeit, die verdrängen wir jeden Tag.
Das eine mag die Scham sein, aber liegt es vielleicht auch an verfehlten Aktionsformen, die diese Gesellschaft vielleicht nicht will?
Ich bin absolut überzeugt davon, dass es nicht von den Aktionen einiger hunderter Klimaaktivistinnen und Aktivisten abhängt, ob diese Gesellschaft sich fundamental ökonomisch transformieren will. Das ist doch total absurd. Man kann nicht sagen, dass diese Gesellschaftsaufgabe, wo wir in Paris der Welt versprochen haben, ja, wir machen das, wir dekarbonisieren, dass wir uns davon abbringen lassen, weil 300 junge Menschen sich gelegentlich auf Straßen kleben. Diese Aussage ist total absurd. Die Gesellschaft projiziert die eigene Schuldhaftigkeit fürs eigene Scheitern auf diese 300 Klimaaktivisten der letzten Generation. Aber die Schuld liegt und die Verantwortung, nicht die Schuld, die Verantwortung für das Scheitern beim Klimaschutz liegt bei der Gesellschaft selbst. Und wir als Klimabewegung erinnern halt immer daran. Wir haben gesagt, hey, ihr habt in Paris das versprochen, ihr habt im Klimaschutzgesetz das versprochen. Sogar das Bundesverfassungsgericht sagt, hier wird der Klimaschutz nicht eingehalten. Der Minister Wissing darf dann konsequenzfrei das Gesetz brechen, weil wir als Gesellschaft der Meinung sind, der Klimaschutz ist zu teuer.
Gesetz wurde geändert. Herr Bojanowski, liegt es an den Aktionsformen?
Ich glaube, dass die Aktionsformen nicht dazu beitragen, jetzt großen Zuspruch für das Klimaproblem zu gewinnen. Aber ich würde auch auf andere Hinsicht widersprechen. Also ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass wir, ich glaube, dass die Problembeschreibung nicht ganz richtig ist. Also ich würde es zumindest anders beschreiben. Ich glaube nicht, dass wir unsere Art zu leben und das alles radikal umstellen müssen, was eben immer gefordert wird. Ich glaube auch, das wird viele abschrecken. Es wird demokratisch auch nicht durchsetzbar sein, dass man den Leuten sagt, ihr müsst jetzt irgendwie, ihr müsst euer Leben umstellen. Also daran würde diese ganze Art der Herangehensweise schon scheitern. Also dass man eben das in einer Demokratie nicht durchsetzen wird können. Und ich glaube, man muss das aber auch gar nicht, weil es gibt eben das Handwerkszeug, den Klimaschutz zu schaffen, die Emissionen radikal zu senken, wenn man eben das Problem korrekt beschreibt und das Handwerkszeug der Ökonomie sorgfältig nutzt. Und das wird eben diskreditiert oft, ja, schon, also das wird, weil es eben nicht im Handwerkszeugkasten der Klimabewegung ist, sondern weil das eben marktwirtschaftliche Lösungen sind, die eben oft intelligenter sind als sozusagen das, was einzelne Menschen und Politiker sich in bürokratischen Apparaten vorstellen. Ja?
Also Sie sagen, CO2-Neutralität und Wohlstand auf hohem Niveau, auf unserem Niveau gehen zusammen. Was macht Sie denn dazu sicher?
Das ist ganz sicher so und das so muss es auch sein. Also man kann niemand in der Welt würde ein Land kopieren, das zeigt, ja, wir sind zwar auf CO2-Null-Emissionen gekommen, aber dabei haben wir 20% Wirtschaftsleistung verloren, ja, und müssen uns jetzt in einer möglichen Hinsicht einschränken und es gibt überall Klimasteuern und sowas. Das wird nicht durchsetzbar sein. Also ich sage das, weil ich mir wünsche, dass wir diese CO2-Minderung schaffen. Aber ich sehe, dass wie es gemacht wird, es nicht geht. Und das haben Ökonomen ja schon vor Jahrzehnten gesagt, ja. Aber die werden dann immer auch sofort als irgendwie Leugner oder was diskreditiert. Es geht um marktwirtschaftliche Lösungen und wir müssen das Problem als spieltheoretisches Problem erkennen. Also es muss eben so organisiert sein, das wird ja auch auf den UN-Klimakonferenzen versucht, dass eben Länder andere Länder mitnehmen bei der CO2-Reduktion, aber eben spieltheoretisch, dass es sich lohnt, für die anderen Länder mitzumachen. Ja?
An dem Punkt muss ich aber leider reingehen. Stellen Sie mal vor, Sie haben gerade eine terminale Krebsdiagnose bekommen und Sie setzen sich sagen, lieber Herr Doktor, können wir das bitte spieltheoretisch betrachten? Wenn ich das sozusagen mit allen anderen Kettenraucherinnen und Kettenrauchern verhandle, wie viele Frage, Kippen darf ich denn noch rauchen, bis
keine,
es der...
Das passt doch nicht.
Also stellen Sie sich mal die ganze Klimadebatte nicht als einen politischen Prozess vor, sondern als Verdrängung eines Trauerprozesses über das Verschwinden der Zukunft materiellen Überflusses, das wir als Gesellschaft aussetzen müssen. Moment mal gerade, das ist meine Beschreibung, vielleicht nicht Ihre. Ja. Also zuerst mal haben Sie ja gerade gesagt, dass die Realität viele abschrecken würde. Also eine realistische Beschreibung der Situation, nämlich dass in einer fossilen Wirtschaft wie der deutschen natürlich im Grunde mittelfristig alles umgestellt, dekarbonisiert werden muss. Und es beinhaltet natürlich eine fundamentale Veränderung unserer Wirtschafts- und Lebensweise. Sie sagen, da haben Sie sogar recht, dass diese realistische Beschreibung die Menschen demokratisch abschrecken wird. Dass in Deutschland nicht alles, was demokratisch entschieden wird, immer gut ist, wissen wir ja historisch. Und deswegen würde ich mal sagen, lassen Sie uns doch mal lieber bei der Realität bleiben. Die Realität ist, dass seit 12 Monaten die Temperaturen 1,61 Grad über dem präindustriellen Durchschnitt sind. Dass wir 7.000 Milliarden in den letzten Jahren in fossile Brennstoffe investiert haben. Dass die Firma, der Springer, also ihr Arbeitgeber gehört, 79% ihres Portfolios in fossile Brennstoffe investiert haben. Und dem gehört zu 36,5% Springer und also die Welt. Also würde ich tatsächlich mal fragen, ob Ihre Erzählung über fossile Brennstoffe nicht das ist, was tatsächlich durch ein ökonomisches Interesse angetrieben ist. Während wir Klimaaktivistinnen und Aktivisten, glaube ich, eher im Interesse oder im Sinne dessen agieren, was Deutschland mal versprochen hat.
Herr Bojanowski, Klimaschutz. Herr Bojanowski,
so, dazu direkt. Also, das ist ja das typische Verfahren, dass man versucht, nicht sachlich zu diskutieren, sondern andere zu diskreditieren. Ich kenne das leider zu Genüge aus der Klimabewegung. Das ist ja, was ich auch versuchte am Anfang zu beschreiben, dass man das eben als gut-böse Debatte versucht zu framen, um da eben dann auch gut auszusehen. Und da muss ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Also ich arbeite bei Axel Springer und KKR hält gut ein Drittel am Axel Springer Verlag. KKR ist eine Beteiligungsgesellschaft, ja, die investiert massiv in Wind- und Sonnenenergie, weil sich das eben lohnt, ja. Diese Beteiligungsgesellschaften, die gehen nicht nach irgendwie Ideologie.
76% in fossilen, Herr Bojanowski. 76%.
Das sinkt aber, weil sie eben in Wind und Sonne. Aber das ist auch nicht etwas, was den Springer Verlag tankiert, ja. Also der Investor hat
nicht der größte Eigentümer bei Ihnen.
Das ist klar, dass Sie auf dieser Ebene diskutieren wollen.
Das führt nicht weiter. Also.
Genau. Und dass das KKR weiterhin, also in erneuerbare Energien setzt und, aber dass eben weiterhin in fossile Energien investiert wird, das ist ja im Grunde die große Frage. Warum wird denn in fossile Energien investiert? Warum sind denn Firmen engagiert? Weil das gewollt ist.
Weil
es
Geld
Ich wünschte mir, es wäre nicht so, aber wir müssen eben akzeptieren, dass in vielen Ländern Öl und Gas noch massiv nachgefragt wird und weiterhin massiv nachgefragt werden wird, weil es eben leicht verfügbar ist. Und Erdgas ist, beispielsweise aus Erdgas wird ja auch Dünger gewonnen. Also die Hälfte der Welternährung hängt an Erdgas, ja, weil daraus eben mit Haber-Bosch-Verfahren Dünger gewonnen wird. Wenn man sozusagen, wie Sie sagt, alle, die irgendwie in fossile Energien investieren, sind böse,
Das sind Menschen, die Profit machen wollen. Sie haben das Wort böse und gut verwendet. Und Sie relativieren hier die Rolle von fossilen Brennstoffen.
Die ökonomische Realität. Und ich höre mir das hier an von Afrikanern auf Klimakonferenzen, die eben sagen, diese Deutschen, die uns erzählen wollen, wir müssen auf Netto-Null und so weiter, das ist eben grüner Kolonialismus.
Aber wir reden doch gerade hier in Deutschland.
Wir reden über Deutschland.
Wir reden jetzt nicht über
Und über Europa. Ich möchte noch mal einen Aspekt hier in die Runde bringen, die Europawahl, die ja viele auch ja schockiert hat, muss man sagen. Jungen Wähler haben bei der letzten Europawahl 34% die Grünen gewählt, jetzt nur noch 11%. Herr Müller, woran liegt das? Liegt das allein an TikTok oder interessieren sich auch gerade die Jungen, um deren Zukunft es ja geht, über die wir ja reden, nicht mehr für Klimaschutz? Und warum ist das so?
Das Interessante ist, dass es einen empirischen Zusammenhang gibt zwischen Eskalation von Klimakatastropheneffekten und der Reduktion von Climate Literacy, also dem Bewusstsein über die Klimakrise. Es ist ein messbarer Zusammenhang. Es ist gerade wieder in mehreren Studien gezeigt worden, dass je mehr die Klimakatastrophe eskaliert, desto weniger wissen wir über das Phänomen. Und das macht natürlich erstmal keinen Sinn. Wir vergessen das ja nicht. Wir verdrängen das. Und das bedeutet erstmal, Leute nicht mehr für die Parteien stimmen, die sich symbolisch den Klimaschutz auf die Fahnen schreiben, weil sie sich mit dem Thema Klimaschutz nicht mehr auseinandersetzen wollen, weil es zu anstrengend und schwierig und zu teuer ist. Andererseits ist es auch so, dass diese jungen Menschen nachvollziehbarerweise viel Angst vor der Zukunft haben, denn eine Zukunft in einer eskalierenden Klimakatastrophe, und ich weiß, dass auch der Herr Bojanowski nicht darauf besteht, dass es die nicht geben wird. Also eine Zukunft in einer eskalierenden Klimakatastrophe ist eine anstrengende. Das ist schwierig, da gibt es weniger Zukunftschancen. Davor haben junge Leute Angst. Und das bedeutet, dass sie dem Angstdiskurs der Rechten sozusagen viel leichter auf den Leim gehen. Das bedeutet, wir haben hier eine Mischung aus, die Rechten holen Ängste ab, während Menschen...
Wie die Grünen, die sie nur adressieren.
Die sagen ja, Leute, wenn wir einfach nur ein bisschen hier grüne Reformen machen, dann kriegen wir das schon hin. Es wird nie ehrlich darüber kommuniziert, was die realen Effekte der Klimakatastrophe in den nächsten paar Jahren sein werden, jetzt schon sind. Und es wird auch nicht realistisch darüber kommuniziert, was zum Beispiel die Energiewende ist. Wir bauen eben zwar einerseits investieren wir in Erneuerbare,
massiv.
Wir bauen in Deutschland trotzdem immer noch fossile aus. Natürlich investieren wir massiv in Erneuerbare, aber eine Energiewende heißt nicht mehr Erneuerbare, sie muss heißen weniger fossile, weil es ja nicht mehr Erneuerbare schützen nicht das Klima, sondern weniger fossile. Und gleichzeitig bauen wir ja massiv fossile Gasinfrastrukturen aus, die 50 Jahre lang fossile... Wenn die, aber die sind nicht als Ersatz...
Für Dunkelflaute.
Wenn wir das Gas ausbauen dann, und das mit, wie in wie bisher geplant, mit US-gefracktem Gas betreiben, dann ist das fürs Klima wahrscheinlich schädlicher sogar als heimische Braunkohle. So, das bedeutet, wir haben keine Energiewende, wir haben keinen Klimaschutz und das fühlt sich halt scheiße an.
Herr Bojanowski, was ist Ihre Analyse? Warum haben die Grünen gerade bei den jungen Wählern so massiv verloren und auch an die AfD verloren zum Teil?
Es könnte an der Rhetorik liegen, die wir auch gerade eben gehört haben. Also ich finde so diese Verächtlichmachung von irgendwelchen politischen Lagern finde ich überhaupt nicht hilfreich. Also gerade aus dem bürgerlichen Lager kommen ja sehr produktive Vorschläge, was das Klimaproblem angeht. Also die werden aber immer sofort verunglimpft. Da wird auch gleich mein Mitstreiter hier gleich auch wieder wahrscheinlich wütend werden. Also spieltheoretisches Problem, Kosteneffizienz ist ganz wichtig. Wir müssen, Deutschland, Energiewende ist viel zu teuer, die Ressourcen in Deutschland sind knapp und werden abgezogen aus Bildung, Gesundheit und sonst was auf Energiewende. Das geht auf Dauer so nicht. Und wir müssen eben überlegen, wie kann man die Umstellung auf erneuerbare Energien effizient machen, dass immer das CO2 dort eingespart wird, wo es am günstigsten ist. Und nicht wie in Deutschland, egal, Hauptsache CO2 wird eingespart, egal wie Tonne Einsparung.
Haben Sie ein kurzes Beispiel
Euro
dafür?
Mit einem E-Auto zum Beispiel ist besonders teuer. Da kostet eine Tonne CO2-Einsparung mehr als 2.000 Euro, während andere Lösungen da weitaus günstiger sind.
Aber welche denn?
Also jetzt kommt also Aufforstung zum Beispiel, das weiß ich gar nicht.
Sie können nicht von Lösungen reden und dann sagen, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht, ist keine adäquate Antwort, wenn wir kurz davor stehen.
Nein, Sie verstehen das Prinzip nicht. Wir alle wissen das nicht. Das weiß der Markt. Ja? Der Markt weiß immer am besten, wo es am günstigsten ist, weil der Preissignale gibt.
Jetzt haben Sie endlich die magische Qualität.
Darf ich das mal sagen? Das ist doch wirklich, wäre doch möglich, oder? Dass ich es mal ausführen kann, weil das
wäre gut.
Das zentrale Prinzip ist, dass der Markt versteht, wo, wenn wir eine Marktwirtschaft haben, wo es CO2-Emissionszertifikate gibt, die es ja auch im Emissionshandel in Europa gibt, der muss ausgeweitet werden natürlich, da stellen sich eben die Preise für die CO2-Zertifikate ein. Und dann verkaufen diejenigen die CO2-Zertifikate, die CO2 nicht unbedingt emittieren müssen, die sparen können, die Technologie haben, CO2 einzusparen und nicht zu emittieren. Und die verkaufen das dann an Stahlwerke, wo man eben nicht so einfach CO2-arm sein kann, ohne abzuwandern aus Deutschland. Und diese Art von Wissen kann niemand haben. Niemand weiß das. Das ist ja das Grundprinzip, das Grundfehler dieser ganzen Energiewende-Ansätze, dass man irgendwie glaubt, ein Staat könnte bestimmen oder die Technologie der Zukunft wüsste schon, wie das alles wird und der bestimmt das heute und es gibt eine große Bürokratie, die alles kontrolliert.
Also Sie
das
sagen, macht Sie
alles
sagen,
nur schlimmer.
Sie sagen, der Markt klärt alles.
Nicht, was ist das wieder für eine Polemik? Der Markt klärt alles. Ich habe doch gerade erzählt, was der Markt kann, nämlich Preissignale zeigen. Ja, das ist eine ganz wichtige Information, die sonst niemand hat. Die kann nur der Markt erzeugen. Und der Markt regelt überhaupt nicht alles, diese Emissionszertifikate auszugeben. Das ist ein ganz gravierender staatlicher Eingriff. Also da werden ja die CO2-Mengen sukzessive gesenkt, weil die Emissionszertifikate verknappt werden. Ja, und das ist ein extremer staatlicher Eingriff. Und dann aber muss man den Markt machen lassen, weil der am besten herausfindet, wo sich kostengünstig effizient CO2 einspart. Lässt, dann hat man einen Hebel. Verstehen Sie? Ich möchte gerne die Lösung
des Klimaproblems. Den Hebel gibt es ja schon.
Den
Hebel gibt es seit 20 Jahren und der wird immer wieder auch benutzt.
Und
in Deutschland. Aber tatsächlich die Zahlen,
also der
die
Hebel
von
CO2-Zertifikate
Hebel Emissionshandel.
Ja.
Also zweierlei Dinge. Erstens mal hat die Existenz des Emissionshandels in verschiedenen Skalen, weder europäisch und darüber hinaus, bisher zu signifikanten Emissionsreduktionen geführt.
Doch, das
kann
falsch.
Man nicht empfehlen. Entschuldigung, der momentan ist es weiterhin so, dass wir, also 2023 gab es die höchsten je gemessenen Emissionen aus fossilen Brennstoffen auf der ganzen Welt. Wir reden doch hier von einem relativ zeitsensiblen Prozess. Und wenn Sie mal sagen, das ist ein Prozess, der schon seit 20 Jahren läuft, der Emissionshandel, den wir jetzt die nächsten 20 Jahre noch verbessern werden, dann in 25 Jahren Emissionen reduziert, dann reden Sie am Thema vorbei. Und ich glaube tatsächlich, dass Sie jetzt
also erst Müller, dann Bojanowski.
Jetzt bin ich gerade wieder dran. Also soweit ich das richtig verstehe, ist nochmal, das Gespräch, das wir hier gerade führen, ist im Grunde eines, das nicht ein politisches Gespräch ist, sondern wie der verschobene Trauerprozess in einer Krebsdiagnose. Sie sitzen gerade da und sagen, Moment, wenn ich jetzt noch ein bisschen handle und wenn ich jetzt sage, dass ich meinen Zigarettenkonsum in den nächsten Jahren
okay, den
langsam
Punkt reduziere. Habe ich schon
ja, genau, aber ich muss, weil so rational ist die Debatte gerade. Es macht doch gar keinen Sinn. Wir stehen an der Kante einer krassen Klimakatastrophe.
Ja,
und mir wird gesagt, dass ein Policy-Tool, das es seit 20 Jahren gibt, das bisher das Problem nicht gelöst hat, es magisch in den nächsten 5 Jahren lösen soll. Das ist magisches Denken und das muss halt hinterfragt werden. Magisches Denken ist die Essenz des bürgerlichen Klimadiskurses.
Herr Bojanowski.
Der Emissionshandel muss ausgeweitet werden. Der betrifft im Moment nur wenige Sektoren und das ist das Problem, deswegen steigen die Emissionen weiter. Der muss ausgeweitet werden auf alle Sektoren, dass alles, auch Verkehr, Teil dieses Emissionshandels wird. Und dann werden die Emissionen auch großflächig senken. Und dann muss man es eben erreichen, dass dieser Emissionshandel weltweit ausgeweitet wird über einen Klimaclub.
In wie vielen Jahren?
Vorgeschlagen vom Wirtschaftsnobelpreisträger William Nordhaus, einziger Klimaökonom mit Nobelpreis. Und das ist eben das Prinzip, diesen Emissionshandel weltweit auszuweiten, weil der dann senkt das und der funktioniert. Also der Emissionshandel in Europa, für die Bereiche, wo er angewendet wird, sinken die Emissionen genau wie vorgesehen. Ja? Und da, das ist also und da wird keiner sagen, jetzt wird es teuer oder so, diese Kosten sind so hoch und wir wandern aus, sondern das ist alles berechenbar. Ja? Da kann man sich darauf vorbereiten. Das sind zwar harte Einschnitte, aber eben da, wo es nicht so weht. Und die CO2-Emissionen, das ist entscheidend.
Man harte Einschnitte, egal, wie teuer harte ist, Einschnitte, aber da, wo es nicht so weh tut. Das hat
okay,
sich
Moment,
ein bisschen
Moment, 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 Moment. Thema heute ist auch die Klimabewegung und warum sie momentan nicht vorkommt, wenig Erfolg hat. Wo führt das alles hin und wie kann die Klimabewegung wieder relevant sein und auch demokratische Mehrheiten finden?
Zuerst mal ist meine These, dass es in einem Land, in dem mehrheitlich, und das sage ich nicht als Schuldfrage, sondern einfach als ökonomische Analyse, wir profitieren ja mehrheitlich im globalen Maßstab, im globalen Vergleich, von den ökonomischen Prozessen, die das Klima zerstören. Und Klimaschutz ist für uns zu teuer. Das merkt man an jeder Frage. Das Klimageld, was ja den Menschen sogar noch ökonomisch geschützt hätte,
ist gekippt
worden, ja, obwohl es ökonomisch rational gewesen wäre. Das Gebäudeenergiegesetz, da gab es extrem viele handwerkliche Fehler und das ist eine extreme soziale Schlagseite. Aber das war sozusagen schon der erste Punkt, wo gezeigt wurde, zu viel kostet, dann wird es zurückgenommen. Sogar Rishi Sunak, dessen Unpopularität gezeigt wurde, hat vor ein paar Monaten noch in London 2 By-Elections gewonnen, weil dort gesagt wurde, hey, Labour drückt die Preise fürs Autofahren hoch. Da, wo gezeigt wird, hey, Klimaschutz kostet was, Klimaschutz geht uns an die Substanz und auch ans Gewohnte, da wird er abgelehnt. Und das zeigt die Bevölkerung doch in ihrer Reaktion auf die Aktion, in den Wahlen,
Kann es einen Klimaschutz geben, der Spaß macht?
Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen die Frage, kann es einen Trauerprozess geben, der Spaß macht?
Und kaum.
Nicht so richtig. Kann es also eine massive Reduktion innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre wenn ich von dieser massiven Reduktion rede, verbreite ich Angstszenarien. Nein, ich verbreite realistische Szenarien. Nochmal, der Raucher sitzt beim Arzt und sagt, Sie müssen ja tatsächlich aufhören zu rauchen.
Nein,
Sie müssen aufhören zu rauchen und nicht, ich will aber in 10 Jahren noch 5 Kippen pro Tag rauchen. Und das ist der Stand der Debatte.
Herr Bojanowski, wie kann die Klimabewegung demokratische Mehrheiten finden und nicht bei 11% bei der Europawahl landen?
Ja, Hoffnung macht mir die junge Klimabewegung. Es gibt jetzt eine neue Klimabewegung, die eben nicht so dogmatisch und nicht so politisch in einem Lager verfangen ist wie die alte. Eine junge Klimabewegung, die pro Ökonomie, pro Technik ist, die offen für die Breite der Lösungen sich zeigt und die eben auch diesen Klimaclub befürwortet, Emissionshandel, die Investitionen in Forschung und Technik, eben sieht, dass das notwendig ist. Gerade für die deutsche Energiewende fehlt es massiv an Investitionen in Forschung und Technik, weil die Technik noch nicht da ist, egal was in PowerPoint-Präsentationen so erzählt wird, Land auf Land ab. Ja? Und das ist und die sind auch zum Beispiel pro Kernkraft, ja, auch so ein Tabuthema in Deutschland. Hätte Deutschland die Kernkraft nicht abgestellt, hätten wir jetzt kein Klimaproblem mehr. Also nicht die letzten drei Kernkraftwerke, sondern alle.
Sagen Sie mal, hätte Deutschland die Kernkraft nicht abgestellt, hätten wir jetzt kein Klimaproblem.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Das war der Satz.
Machen Sie noch kurz Ihren Punkt, Herr Bojanowski.
Also hätten wir die Kernkraft in Deutschland nicht abgestellt, also es gab ja mal mehr als 20 Kernkraftwerke in Deutschland, oder mehr als 30 sogar, dann hätte Deutschland jetzt nicht dieses Klimaproblem, was wir jetzt haben. Ja, dann wären die CO2-Emissionen schon so weit runtergefahren, wahrscheinlich wie in Frankreich. Und wir könnten das viel ökonomisch viel attraktiver gestalten und die Leute hätten nicht solche Angst davor. Ja, aber Kernkraft wurde auch verunglimpft, weil es eben diese Technologiefeindlichkeit der alten Klimabewegung gibt, diese Anti-Fortschrittsideologie. Und die neue, junge Klimabewegung, die ist eben pro Fortschritt, ja, und pro Kernkraft auch, weil Kernkraft ist ein kleines Risiko, aber der Klimawandel, der kommt zu 100%, ja, also der kommt auf jeden Fall. Und das heißt, man mit Kernkraft, das wäre ein gutes Tool gewesen und es wird ja an anderen Ländern auch gemacht, die keine Wasserkraft haben. Deutschland hat ja auch keine Wasserkraft, also ganz wenig nur. Das heißt, diese neue Klimabewegung mit der Offenheit in alle Richtungen, wo eben auch die Lösung der alten Klimabewegung, also Wind und Sonne, mit integriert werden und auch sozusagen deren Sorgen alle auch berücksichtigt werden, aber diese Offenheit, die macht mir Hoffnung.
Jetzt sind wir schon fast am Ende der Streitkultur angekommen. Wie immer würde mich interessieren, ob Sie einen Punkt, ein Argument Ihres Gegenübers doch überzeugt hat. Ganz kurz, Herr Müller.
Dass der Klimaschutz, so wie er momentan ist, zu teuer ist, haben wir ja beide gesagt. Aber dann haben wir, glaube ich, andere Schlussfolgerungen daraus gezogen.
Herr Bojanowski.
Ja, das Klimageld, was Herr Müller ansprach, dass das nicht ausgezahlt wird und dass das ignoriert wird, halte ich auch für einen großen Fehler. Das ist die soziale Komponente der Klimafinanzierung, die eben wieder mal unter den Tisch gefallen ist, finde ich sehr fahrlässig und sehr problematisch.
Und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Ist die Klimabewegung tot? Das haben wir heute diskutiert. Vielen Dank an meine Gesprächspartner Axel Bojanowski, Wissenschaftsjournalist bei der Welt, und den Politologen, Klimaaktivisten Hatschu Müller. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch ein schönes Wochenende.